Willkommen beim Perspectives Podcast, dem Podcast von Infrasurf Höchst mit ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work. Wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert Infrasurf Höchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen.
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute für die neue Folge des Perspectives Podcasts Marius Mühlenberg, CEO von Levaco, bei uns haben. Hallo, Herr Mühlenberg.
Schönen guten Tag.
Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal im wunderschönen Diedenbergen zwischen Frankfurt und Wiesbaden.
Das ist tatsächlich so. Ich kenne natürlich Frankfurt Höchst aus der Nähe. Hier war ich direkt noch nicht. Wunderschön. Kann ich nur empfehlen.
Nachdem wir ja zuletzt 4 Special-Podcasts im Rahmen der Achema veröffentlicht haben, die etwas kürzer waren als sonst, gönnen wir uns heute wieder die bekannte und gelernte gute halbe Stunde, um gemeinsam ein Thema zu diskutieren, nämlich Agilität und Schnelligkeit in der Chemieindustrie. Aber wie? Ich habe nochmal die Reihenfolge geswitcht, weil Agilität ist ja quasi die Grundvoraussetzung auch dafür, dass man auch im Unternehmen flexibel ist und auch schnell handelt und agiert und auch Produkte launcht. Sie, Herr Mühlenberg, Sie bringen ja auch spannende Insights und Learnings für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen mit. Aber bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor und vielleicht auch gleich ein paar Sätze zu Levaco.
Das mache ich natürlich gerne. Ich bin Marius Mühlenberg, bin jetzt seit knapp 4 Jahren CEO der Levaco Chemicals Group. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus Leverkusen. Und Leverkusen, da liegt es immer nahe. Ja, auch wir waren mal Teil von Bayer, sind dann über Umwege, Lanxess hießen wir mal. Und dann gab es noch 2, 3 andere Stationen. Jetzt seit 2014 die Levaco und ja, ein mittelständisches Unternehmen, produzieren im Chempark in Leverkusen, sind weltweit aktiv und ja, fühlen uns als Mittelständler zwischen den Großen eigentlich sehr wohl.
Über Levaco werden wir natürlich auch noch ein bisschen dezidierter sprechen. Also es wird ja, ich hatte schon gesagt, heute viel um Schnelligkeit und auch um eine verkürzte Time-to-Market gehen. Spielt Schnelligkeit grundsätzlich in Ihrem Leben eine große Rolle oder versuchen Sie im Privaten ganz bewusst auch mal gegenzusteuern und etwas zu entschleunigen oder doch eher die Nordschleife am PS-Wochenende?
Das ist natürlich die Frage, wollen Sie meine Antwort oder die Antwort meiner Frau hören? Ich würde sagen, natürlich, ich bin auch von Hause aus ein sehr energetischer Typ. Keine Frage, aber ich versuche natürlich, wenn ich dann zu Hause bin, mit der Familie Zeit zu verbringen und das Ganze so ein bisschen als Kontrastprogramm mit ein bisschen mehr Ruhe, denn tatsächlich der Arbeitsalltag, wie wir alle wissen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ist einfach unfassbar schnell geworden und da tut so ein Kontrastprogramm dann zu Hause auch sehr, sehr gut.
Wenn Sie jetzt als Unternehmenslenker eines Chemiemittelständlers an den Standort Deutschland denken, Stichwort schrumpfende Wirtschaft oder wie Politiker sagen würden, Negativwachstum, was spüren Sie oder welche Emotionen überwiegen? Ist es eher Optimismus und Tatkraft und der Blick nach vorne oder sind es auch mal Sorgenfalten oder vielleicht sogar Ängste?
Ja, da gehen Sie direkt in die Vollen. Ich arbeite sehr, sehr gerne in der Chemieindustrie, keine Frage. Wir sind eine innovative Branche mit ganz vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es macht total Spaß, sich in dem Umfeld der Chemie hier in Deutschland, Europa und auch weltweit zu bewegen. Gleichzeitig, und das ist immer so mein Arbeitsweg, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich fahre immer über die A1-Brücke vor Köln nach Leverkusen. Dann guckt man immer so wunderschön auf den Chempark in Leverkusen. Und das ist ein Stück weit industrieromantisch. Das ist ein Stück weit die Wiege der Chemie mit ein paar anderen Standorten in Europa. Und da ist man auch stolz, dass man in so einem Umfeld arbeitet. Gleichzeitig ist aber auch immer dann das Gefühl, so gesellschaftlich hat man immer weniger das Gefühl, dass da großartig ein Stolz vorhanden ist auf die Chemieindustrie oder dass da auch vielleicht auch weniger Verständnis da ist, wie die Abläufe sind, was wir da überhaupt tun. Und es ist eher ein Opponieren, was wir spüren, medientechnisch zum Teil, aber auch auf administrative Ebene. Und daher sind es natürlich auch Sorgenfalten, keine Frage.
Sie haben sich ja vor kurzem erst wirklich ganz klar positioniert, indem Sie auch gesagt haben, Sie glauben an den Produktionsstandort Deutschland. Und im Gegensatz eben auch zu einigen großen anderen Chemiekonzernen investieren Sie ja auch weiterhin in den Ausbau auch der Assets und der Infrastruktur. Zum Beispiel die Investitionen in einen neuen Kessel. Also das heißt, Sie lassen sich nicht beirren.
Nein, ich glaube, was ganz, ganz falsch wäre, und das ist auch so ein bisschen das, was ich leider verspüre, ist das ja sogenannte Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, wir können nicht erwarten, dass uns andere aus einer Krise herausziehen, weder von der Politik noch von einem wirtschaftlichen Umfeld noch vom von mir aus lieben Gott, sondern es sind tatsächlich wir, die daran arbeiten müssen, dass wir wieder den Blick nach vorne legen, uns wieder mehr trauen, Forschungsebene wieder Risiken einzugehen, Investitionen zu tätigen, um das Geschäft wieder anzukurbeln. Einer der Maßnahmen bei uns war das Investment in unsere Produktionsanlagen. Das sind relativ große Aggregate, wo wir investiert haben in mehr Output, in ein Stück weit auch Kostenverdünnung, um so ein bisschen die Flucht nach vorne auch anzutreten mit dem Business Case dahinter, aber ein Stück weit auch, um die Kosten weiter zu verdünnen durch mehr Mengen. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir sehen das so ein bisschen am Chempark in Leverkusen, wo dann doch der ein oder andere in den letzten Jahren die Segel gestrichen hat, was wir natürlich als sehr schade empfinden. Wir aber für uns ganz klar noch Möglichkeiten und Chancen sehen, auch in Deutschland und vor allen Dingen mit dem Commitment auch für Deutschland in Europa zu produzieren. Und da auch dieser Schritt. Ja, und neben den Anlagen haben wir auch zum Beispiel unser neues Laborgebäude bezogen, unser neue Administrative, wo auch für uns relativ groß investiert haben in den letzten 3 Jahren. Um auch hier nochmal am Standort die, ja, auch Standortvorteile zu nutzen. Und das sind nun mal die schlauen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Köpfe, die wir hier haben. Das ist ein ganz, ganz großer Wettbewerbsvorteil, den wir im Vergleich vielleicht zu anderen Regionen noch haben. Und das geht bei mir in der Diskussion oder bei vielen in der Diskussion leider ein Stück weit auch unter.
Wir kennen ja beide und alle die Probleme und Themen, die mit dem Standort Deutschland verbunden sind und die auch eine beschleunigte Transformation behindern: die Energiepreise, Bürokratie, Regulatorik, fehlende politische Weichenstellungen, Investitionssicherheit etc. Was gibt es vielleicht für weitere Themen, die für Sie wichtig sind und die Sie jetzt mal hier in diesem Kontext ansprechen wollen? Wo haben wir noch blinde Flecken oder was sind auch Themen, die Sie umtreiben, wenn Sie an den Standort denken?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, die externen Problemfelder zu benennen. Ich glaube, dass wir aber auch auf uns selbst schauen müssen. Wir müssen ein Stück weit schauen, was liefern wir eigentlich dazu? Oder was können wir vielleicht auch besser machen? Und da ist der allererste Punkt, der mir da in den Kopf schießt, das Thema, wir sind eine sehr komplexe Branche. Was heißt das? Ja, von außen gesehen verstehen die Leute vielleicht nicht direkt, was wir tun, was wir machen, wie innovativ wir sind, was wir für tolle Impulse auch, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit liefern. Und da liegt es halt ein Stück weit auch an uns, wenn dieser Bedarf da ist, nach guter Kommunikation da auch einzuspringen und uns zu erklären. Das ist immer so das Beispiel, wenn man so einen Bekanntenkreis fragt, die Leute, die nichts mit der Chemieindustrie zu tun haben und fragt, ja, was sind denn nachhaltige Branchen oder welche Branchen habt ihr kennengelernt, die unheimlich viel machen im Thema Nachhaltigkeit, dann würde eher eine Stahlindustrie genannt werden als die Chemieindustrie. Und das ist für mich immer so ein Warnsignal, dass wir einfach noch zu wenig darüber sprechen. Das ist ganz klar. Und auch nicht nur für die Gesellschaft, das ist das eine, aber auch für die regulierenden Instanzen. Auch da darf die Erwartungshaltung vielleicht nicht sein, dass alles im Kern verstanden wird. Die vielen, vielen Unternehmen, alle Geschäftsmodelle, das ist unheimlich komplex. Umso wichtiger ist es, dass wir drüber sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt eine Korrelation zwischen zu wenig Kommunikation und stärkere Regulierung.
Was mir da immer so in den Kopf kommt, sind die Beharrungskräfte, die in Deutschland, denke ich, durchaus ausgeprägt sind und die einer tiefgreifenden Transformation dann auch im Wege stehen. Und wenn man dann natürlich an andere Regionen der Welt denkt und hinschaut, zum Beispiel Asien, mit was für einer Dynamik im Prinzip Themen angegangen werden oder wie schnell nach einer Entscheidung die Themen auch umgesetzt werden, da kann es einem dann schon ein bisschen Angst und Bange werden.
Ich darf relativ viel reisen in meinem Job und entsprechend lernt man natürlich auch viele Leute kennen in den verschiedenen Regionen. Ich muss sagen, ich finde, das ist teilweise sehr erfrischend, wie bestimmte Regionen und dann Unternehmen und vor allen Dingen dann auch Leute, wie hungrig die sind, Dinge zu entwickeln. Und vielleicht aus einem kleineren Status quo zu kommen, da ist der Wunsch unheimlich groß, irgendwo zu wachsen und was Neues zu bewegen. Und ich habe immer im Vergleich dazu hier ein bisschen das Gefühl, dass es eher darum geht, den Status quo zu verwalten. Und das ist leider ein Sterben auf Raten aus meiner Sicht. Das ist das, was ich eben auch ansprach. Wenn wir den Blick nicht nach vorne legen, wenn wir gewisse Risiken nicht eingehen, dann kommen wir da nicht raus und dann verlieren wir auch den Anschluss. Denn eines ist klar, wir sind nicht der Nabel der Welt chemisch. Vielleicht sind wir das nicht mehr, aber auch in anderen Regionen werden tolle Produkte gemacht. In anderen Regionen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr intelligent, stellen tolle Lösungen her. Wir täten gut daran, wenn wir wieder den Schalter umlegen und uns auch darauf besinnen, wo wir herkommen. Und das ist die Forschung. Das ist auch ein unternehmerisches Risiko, mal einzugehen. Und das ist auch das Querdenken, was da wieder notwendig wird.
Kommen wir mal so ein bisschen in die Richtung Mittelstand. Levaco ist ein flexibler Mittelständler und macht Dinge im Rahmen der Transformation wohlmöglich anders als ein Großkonzern. Und Sie kennen Großkonzerne. Sie sind ja sozusagen aus einem Großkonzern erwachsen. Aus Ihrer Sicht und Ihrer Arbeit als Lenker von Levaco, was machen Sie anders womöglich?
Ich glaube, dass kleinere Strukturen, wie wir sind, die typischen Mittelstandsstrukturen in der Industrie oftmals sehr fokussiert sind, spezialisiert sind. Sprich, der Grad an Fachwissen ist unheimlich hoch. Das heißt, wir sind in der Lage, uns auf spezifische Produktgruppen, Anwendungen, Märkte stark zu fokussieren. Und zwar mit der gesamten Mannschaft, nicht nur mit dem Teil einer Mannschaft. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den die Unternehmen haben. Natürlich kommt immer, wo es einen Vorteil gibt, gibt es auch vielleicht einen Nachteil. Natürlich sind auch diese Geschäftsmodelle oftmals ein Stück weit abhängig von einzelnen Märkten in puncto Risikodiversifikation. Aber vor allen Dingen macht sie das zu einem Wissenschampion, würde ich das nennen. Wir sind insofern, wissen wir, in welcher Materie wir uns bewegen. Wir sind dadurch sehr, sehr schnell. Wir sind agil, das große Buzzword Agilität. Und wir sind vor allen Dingen flexibel in der Zusammenarbeit, weil wir einfach unser Geschäftsmodell von A bis Z kennen. Mein Beispiel, wir haben einen Unternehmensbereich, der sich damit beschäftigt, auch für andere Chemieunternehmen Produkte zu fertigen. Und dann fragt man sich ja, warum möchten die denn, dass wir Produkte für diese Unternehmen fertigen, die sie im Zweifel vielleicht sogar selber machen könnten? Dann geht das, also unser Benchmark ist dann Time to Market von 2 bis 3 Monate. Und dann fragt man, liebe Kollegen, warum kommt ihr zu uns? Klar, wir sind gut in dem, was wir machen, wir haben gute Produkte. Dann sagen wir, ihr seid vor allen Dingen schnell. Wir haben unseren nächsten Slot auf unserer Versuchsanlage in 3 Jahren. Und bei euch kriegen wir ein Produkt in 3 Monaten. Und ich glaube, das steht sinnbildlich für die Charakteristik des Mittelstandes, für diese Agilität. Und das ist ein Stück weit auch unser Geschäftsmodell.
Es ist vielleicht so, dass ein großes Unternehmen aufgrund seiner Strukturen überhaupt gar nicht in der Lage ist, so eine Form von Agilität zu entwickeln. Oder wäre das jetzt vermessen?
Das ist sicherlich vermessen. Ich kann da natürlich nur für uns sprechen, aber wir sehen natürlich, warum Kunden bei uns kaufen, auch wenn wir einen Konkurrenten hätten, der ähnliche Produkte produziert, der aber wesentlich größer ist und der vielleicht dann doch länger braucht als wir. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir, wenn es gerade um Commodity-Bereich geht, wo wir uns im Zweifel nicht primär bewegen, dann hat man natürlich keine Chance gegenüber dem Großkonzern. Das ist auch okay, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Ich glaube, so funktioniert man auch gut miteinander, nebeneinander. Wir begrüßen auch den Wettbewerb, werden dann wahrscheinlich eher nicht als Wettbewerb wahrgenommen manchmal. Da bin ich auch bescheiden genug. Aber wir können uns durchaus auch behaupten in den Märkten, wo wir dann auch mit größeren Unternehmen konkurrieren. Durchaus. In puncto Schnelligkeit ist vielleicht auch noch zu sagen, die Zeit, in der wir uns bewegen, da ist es einfach so, dass Schnelligkeit eine ganz andere Wichtigkeit mittlerweile besitzt. Die Innovationszyklen werden immer kürzer, die Anforderungen ändern sich ständig. Und diese, ich sag mal, älteren Geschäftsmodelle, die viel auf Sicherheit bedacht sind und auf Abwägen bedacht sind, Matrixorganisationen, die stellen fest, dass diese Strukturen nicht mehr zwangsläufig vielleicht zu der aktuellen Zeit passen. Da ist natürlich der Mittelständler im Vorteil. Der kann sein Geschäftsmodell im Zweifel schneller anpassen, weil die Strukturen einfach nicht so groß sind. Da geht es nicht um das 8-16-32-Augen-Prinzip, sondern da wird schnell und agil entschieden, was mir persönlich auch total Freude bereitet zum Beispiel. Und wir sehen das am Beispiel, das ist ein öffentliches Unternehmen, es findet öffentlich statt. Bei der Thematik Bayer, da sehen wir, dass der neue CEO ins Unternehmen kommt, das auch erkannt hat und entsprechend auch, ich sag mal, die Hierarchieebene ein Stück weit ausdünnt als einer seiner ersten Aufgaben. Das ist für mich ein klares Beispiel dafür, dass auch die größeren Konzerne mittlerweile sehen, dass sie sich ein Stück weit agiler bewegen müssen.
Wie sieht es bei Ihnen mit der Zusammenarbeit mit Startups aus? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, also auch gerade für die großen Player, dass die einerseits zum Beispiel benötigte Stoffe an die Startups liefern, andererseits auch gleichzeitig investiert sind und so auch frühzeitig Trends mitbekommen. Also es geht gar nicht um den späteren Verkauf, also gar nicht dieses Private Equity Thema, sondern eher Zugang zu neuen Technologien und Märkten letztendlich auch herzustellen.
Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und es macht auch total Spaß zu sehen, wie innovativ vor allen Dingen junge Leute sind es oftmals, denken, die sich noch wenig in den Strukturen bewegt haben und noch nicht so diesen Branchenbias haben, sondern noch querdenken. Das macht total Freude. Wir selber arbeiten mit gewissen Startups zusammen. Wir sind nicht investiert, weil wir ein sehr, sehr natürlich spezifisches Geschäftsmodell haben in unserer Nische, in der wir uns bewegen. Da muss das schon sehr, sehr genau passen. Ansonsten ist es sehr weit von dem Core-Business entfernt. Allerdings liefern wir auch Komponenten oder arbeiten mit Startups, die das benötigen, bestimmte Komponenten, die wiederum zu uns passen. Es gibt zum Beispiel ein Startup aus Köln, Circle heißt das, die sich damit beschäftigen, mit Alttextilien, die normalerweise verbrannt werden, gewisse Baustoffe zu produzieren, die wir beraten, wo wir im Labor unterstützend tätig sind, wo wir Versuche fahren, einfach um da auch die, ich sag mal, in der regionalen Nähe die Unternehmen und junge Leute zu unterstützen. Und im Zweifel ist das natürlich dann auch irgendwann für uns interessant kommerziell. Also es ist ein absolutes Befruchten. Plus, und das sehen wir auch, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Labors zum Beispiel, die dort unterstützend tätig sind, die lernen auch sehr, sehr viel, gerade von diesen vielleicht sogar ein Stück weit unbedarften Ansätzen, die ganz toll und innovativ sind. Das macht total Freude zu sehen und wir sind da ganz, ganz offen für ja auch weitere Startups, um da zu unterstützen.
Das ist das, was alle anstreben, ist Innovationskraft. Und alle schreiben sich das irgendwo auch auf die Fahne, wenn man jetzt mal auf irgendeiner Website unterwegs ist. Warum ist das Innovieren auch jetzt gerade im Vergleich zu anderen Regionen, zum Beispiel Asien, so entscheidend? Und was wird den globalen Wettlauf um die besten Innovationen aus Ihrer Sicht entscheiden?
Ich finde, das ist eine der Kernfragen, danke dafür, die wir uns beantworten müssen in den nächsten Jahren. Der Standort Deutschland hat viele Vorteile oder der Standort Europa. Gleichzeitig hat er auch viele Nachteile. Ich glaube, da wollen wir gar nicht jetzt, oder würde ich ungern spezifisch drauf eingehen. Wir kennen alle die Thematik. Wir sind ein Hochkostenland. Es ist teuer, hier zu produzieren, zu agieren. Das ist so und das wird sich auch zeitnah nicht zwangsläufig ändern. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst werden und den Kopf ein Stück weit wieder aus dem Sand nehmen und schauen, wie können wir denn unsere Geschäftsmodelle dahingehend vielleicht anpassen, dann ist es so, dass wir uns wieder aufs Innovieren fokussieren müssen. Warum sage ich das? Der Commodity-Bereich, sprich die nicht erklärungsbedürftigen Produkte, die gibt es mehr oder weniger an jeder Ecke der Welt. Und wir sehen das aktuell mit einem relativ flachen chinesischen Markt, wo viel exportiert wird nach Europa, gerade im Commodity-Bereich. Das sind andere Möglichkeiten. Das sind gute Produkte, die sind meist qualitativ mittlerweile absolut auf Augenhöhe. Und die sind sehr, sehr kostengünstig. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Der Commodity-Markt ist angegriffen und das wird sich auch in naher Zukunft so nicht lösen. Wozu führt das? Aus unserer Sicht, zumindest aus Levaco-Sicht, wir fokussieren uns auf die Spezialisierung. Das machen wir sowieso seit Jahren. Das ist sowieso ein Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir uns auf die erklärungsbedürftigen Produkte fokussieren. Aber wir sehen einfach da die Möglichkeit, uns ein Stück weit von dem Preiskampf abzuheben. Commodity-Bereich wird sich nicht ändern. Auch da sind wir kleinerer Art und Weise, finden wir da auch noch statt. Aber unser Hauptgeschäft findet sich in den Spezialitäten. Und da haben wir auch, wie gesagt, diesen Standortvorteil. Da können wir den Standortvorteil absolut nutzen. Wir haben super smarte Leute bei uns hier in Deutschland und in Europa. Und wenn wir die dahin bringen, dass sie ihre Ressourcen vielleicht nicht zu größten Teilen in der Regulierung und in der Sicherheitsbetrachtung binden, sondern wieder im Innovieren, dann haben wir auch ganz, ganz tolle Chancen hier. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir durch Innovation wieder große Schritte machen und vielleicht auch wieder die Rolle einnehmen können als Marktführer in vielen Bereichen, die wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verloren haben.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass es eine Kultur der Agilität braucht, um als Unternehmen entsprechend handeln und agieren zu können. Dafür ist es ja auch unabdingbar, alle abzuholen und auch die Ziele rein zu transportieren in einer Art und Weise, dass sie von allen verstanden wird, vom Geschäftsführer bis zum Gabelstaplerfahrer. Sie haben das versucht, oder was heißt versucht, gemacht, sage ich jetzt mal, mit einem Zukunftsprogramm Levaco 25. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz nur mal sagen, was es mit diesem Programm auf sich hat.
Das ist eine gute Frage, die ich gern beantworte. Levaco 2025 ist letzten Endes ein Zukunftsprogramm. Unsere Interpretation, wir lesen das natürlich an ganz vielen Stellen, vielen Marktbegleitern. Für uns war es ein Stück weit eine Notwendigkeit, um ja viele Punkte im Unternehmen anzufassen. Wir sind, ja, ich sag mal, nach der Abspaltung aus Bayern mit verschiedenen Stationen immer noch ein junges Unternehmen als Levaco selbst. Und vor allen Dingen war es so, als wir 2014 gegründet worden sind, nachdem die vielen Abspaltungen tatsächlich stattgefunden haben und Verkäufe stattfanden, dass eine gewisse Verunsicherung da lag. Die Leute hatten wenig Orientierung und wussten nicht, wo wir hinrennen. Wir haben schon immer tolle Leute bei uns im Unternehmen, aber dieses notwendige Kanalisieren der Ressourcen, Da fehlte es aus unserer Sicht noch stark und das ist ein Stück weit begründet sicherlich in der Historie. Für uns war es so, dass wir die Mitarbeiter abholen wollten. Wir wollten vor allen Dingen eine Sinnhaftigkeit wieder der Arbeit ein Stück weit geben, um die Motivation zu erhöhen, auch diese weitere Transformation zu bestreiten, weil letzten Endes war es so, man kam von einer Umstrukturierung in eine Umstrukturierung und jetzt stand die Transformation vor der Tür und können Sie sich vorstellen, da war die Motivation vielleicht am Anfang nicht allzu groß. Wir wollten es den Mitarbeitern erklären, wir wollten es plakativ vermitteln, warum es notwendig ist, zu transformieren, zu umstrukturieren, den Zustand letzten Endes wieder auf ein anderes Level zu heben. Und da war dieses Zukunftsprogramm als Vehikel für uns ganz, ganz wichtig. Die Leute haben verstanden, warum wir das tun müssen. Die haben verstanden, warum jetzt viele Projekte in den nächsten Jahren kamen und immer noch kommen. Also sie wissen, wir sind auf einem Weg und wir haben ein Ziel, was wir natürlich auch formuliert haben. Und das hat uns ungemein geholfen. Dieses Commitment ist für mich einer der größten Motivationsquellen. Die Leute wissen, warum sie reinkommen, warum sie arbeiten. Dann ist das die halbe Miete, wenn man die Leute abholen möchte. Für uns war dieses Zukunftsprogramm, das haben wir Levaco 2025 genannt und unterschrieben mit nachhaltig, innovativ, erfolgreich. Ein Programm, was wir aus 4 Säulen zusammengesetzt haben. Das war einmal die Säule Wachstum, dann das Thema Unternehmenskultur, das Thema Prozess- und Strukturverbesserung und das Thema Nachhaltigkeit. Und alle 4 Säulen sind gleich wichtig. Alles muss im Gleichschritt gehen. Und wir haben im Zuge dessen alle Projekte, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, einer dieser Säulen untergeordnet, dass die Leute immer wussten, was tun sie und warum. Warum tun sie das jetzt? Warum müssen wir jetzt ein neues Projekt umsetzen? Warum wird ein Teilbereich, wie wir es 2020 gemacht haben, verkauft? Warum müssen wir in bestimmte Aggregate investieren? Warum investieren wir in Forschung? Und warum ist das so wichtig, dass die Leute eine eigene Identität als Levaco entwickeln, nachdem sie oftmals abgespalten und verkauft wurden? Und all diese Themen, wie gesagt, haben wir gebündelt. Gemeinsam ist auch noch, wie gesagt, wichtig mit einer Zielsetzung, mit einem gemeinsamen Ziel, worauf wir alle arbeiten und wo sie sich orientieren können. Und gleichzeitig auch, und das ist auch immer wichtig, ein gewisses Incentive als Belohnung, auch finanziell bei Zielerreichung.
Ganz konkret gesprochen geht es wahrscheinlich im Kern darum, immer wieder alles zu hinterfragen und sich nicht sozusagen auf eingeschleifte Wege und Prozesse zu verlassen. Also einfach zu sagen, ist das zielführend so, wie wir das tun oder können wir das anders tun?
Das ist ganz genau richtig. Es geht darum, alles zu hinterfragen. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, früher war alles besser oder schlechter, ganz im Gegenteil. Aber es geht ständig in einem ständigen Verbesserungsprozess darum, zu hinterfragen, ob dieser Prozess, diese Struktur, diese Businessline, dieses Produkt zu unserem Geschäftsmodell passt. Und wenn nicht, weg damit.
Das heißt, dass man es sich nicht wirklich leisten kann, da jetzt nicht mitzumachen. Kultur bedeutet ja, es gibt diesen Rahmen und das ist eine Orientierung für alle. Und damit sind letztendlich alle aufgefordert, damit reinzuarbeiten.
Natürlich, ich glaube, in einer kleineren Struktur, wie es bei uns ist, ist das ein bisschen anders als im Großkonzern, wo man sich ein bisschen in der Struktur auch verlieren oder auch im Zweifel verstecken kann. Ich glaube, das ist bei uns natürlich sehr, sehr offensichtlich. Ich kenne jeden Mitarbeiter im Unternehmen. Wie gesagt, wir sind knapp 200 Mitarbeiter insgesamt. Und das ist natürlich ein gewisses Commitment. Wenn man sagt, man hat eine Unternehmenskultur, muss man sich auch natürlich zwangsläufig dem unterordnen. Dadurch, dass unsere Unternehmenskultur vor allen Dingen eine von offen von Verantwortung ist, von ja auch dem Mut und der Aufforderung zum Querdenken, zum Out-of-the-Box-Denken ist, fühlen sich viele Leute da wohl. Es ist aber auch so, dass die Leute, die sich dem nicht committen können, auch schnell merken, okay, vielleicht ist es das für mich nicht. Da ist aber auch noch wichtig zu sagen, man sollte auch auf Bedenkenträger ein Stück weit hören. Das heißt nicht, dass man sich vom Weg aus meiner Sicht abbringen lassen sollte, aber man sollte ein Stück weit auch hören, warum Leute anders denken und warum vielleicht auch Leute damit nicht zufrieden sind. Das hat ja meistens eine Begründung und die legen auch gerne mal den Finger in die Wunde. Da nehmen wir natürlich diese Kollegen mit und hören drauf und im Zweifel passt man natürlich auch unseren Weg auch da nochmal an.
Und ich nehme an, es gibt auch Hilfestellung für die Mitarbeiter. Das Thema Mindset, das ist ja auch nicht so einfach. Verhaltensveränderung am Ende ist natürlich so das große Ziel, was man erreichen will. Und auf dem Weg dahin gibt es Methoden, Tools und Hilfestellung.
Absolut. Wir fördern die Denkweise. Es gibt natürlich auch neben den Schulungen im fachlichen Bereich auch Schulungen hinsichtlich Kultur, Werteschulungen, solche sehr, sehr wichtigen Bausteine, um so eine Unternehmenskultur zu prägen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass man es vorlebt, ne? Von oben bis unten oder von unten bis oben, egal von welcher Richtung. Das mittelständische Mindset ist anderes als in einem Konzern. Das ist ganz klar. Wir müssen anders denken. Wir müssen ein bisschen agiler vielleicht in unseren Strukturen, unserer Denkweise sein. weil wir diese großen, ja, auch Marktmächte anders interpretieren und gestalten müssen, zwangsläufig. Entsprechend ist ein mittelständisches Mindset ganz elementar wichtig für unser Geschäftsmodell.
So, ich stelle jetzt mal ein paar Begriffe oder sage Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen immer in einem Wort, was Ihnen spontan einfällt. Erster Begriff, Innovation Labs.
Gute Idee, ich bin gespannt auf die Ausgestaltung.
Industrial Deal der EU.
Der Versuch einer globalen Lösung für alle Unternehmen mit dem negativen Aspekt, dass der Mittelstand zu wenig gehört wird.
Elon Musk.
Problematisch, gleichzeitig aber unheimlich innovativ. Ein bisschen mehr Zurückhaltung würde ihm sehr gut tun. Sollten gleichzeitig jedoch solche innovativen Denker ja auch nicht in Gänze verurteilen, sondern die guten Dinge nehmen und die schlechteren vielleicht weglassen.
BASF.
Absoluter Marktführer, der Stolz der deutschen Chemieindustrie, für uns Mittelständler ein guter Lieferant, aber kann einen auch mal ärgern.
Faultier.
Jetzt gibt es ein Antitier, das ist nichts für mich, obwohl im Urlaub darf ich auch mal faul sein.
Gutes Stichwort, Urlaub ohne Internet.
Für mich nicht möglich.
Wasserstoffanbindung in Deutschland.
Ein sehr wichtiger Schritt. Ich bin gespannt, wie wir das deutschlandweit aufziehen. Ich begrüße den Ansatz und es ist sicherlich ja für die Zukunft, für die Nachhaltigkeit ein ganz, ganz elementar wichtiges Thema.
Vegane Currywurst.
Durchaus lecker. Ich esse auch Fleisch, sehr ausgesucht, aber es gibt sehr, sehr gute vegane Gerichte.
Wir haben über Time to Market gesprochen. Eine kurze Time to Market ist natürlich immer ein unternehmerisches Ziel. Aber ist es wirklich immer ein Vorteil? Und ich spreche jetzt auch Risiken für die Produktsicherheit ganz konkret an. Wie gehen Sie damit um? Oder anders gefragt, gab es auch schon mal den Fall, wo man im Nachgang festgestellt hat, da hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit investieren können?
Also kurze Time to Market ist für uns absolut elementar wichtig. 2 bis 3 Monate ist unsere Benchmark von ersten Kundenanfragen bis hin zu fertigen Produkten, die kommerziell umsetzbar sind. Das ist ganz klar. Gleichzeitig darf damit aber nie einhergehen, dass ein gewisses Sicherheitsrisiko durch Schnelligkeit realistisch wird. Der Sicherheitsaspekt darf nie leiden. Wir haben eine große Verantwortung. Wir nennen das Wachstum mit Verantwortung und beides ist gleich groß geschrieben.
Welche Rolle kann künstliche Intelligenz beim Innovieren und einer verkürzten Time-to-Market spielen, beziehungsweise spielt sie womöglich schon heute?
KI ist für mich eine absolute Chance. Die Effizienz kann damit gesteigert werden und dementsprechend auch Kosten gesenkt werden. Ich glaube, es ist für uns am Standort hier ganz, ganz wichtig. Wir sind ein sehr kostenintensiver Standort hier in Deutschland. Da macht es absolut Sinn, auch KI dahingehend zu untersuchen, welche Kosten wir einsparen können, um dem entgegenzuwirken. Der Grundsatz muss natürlich sein, es als Chance zu sehen und gleichzeitig aber natürlich mit Vernunft zu bewerten. Wichtig ist da ganz klar aus meiner Sicht, nicht partout ablehnen. Es war spannend, in Deutschland war die Diskussion anders als in den USA, so wie ich das verfolgt habe. Ich bin oft in Nordamerika, da ist die Diskussion eine wenig andere. Bei uns ging es als allererstes ums Regulieren und nicht um die Chance. Und das empfinde ich ein bisschen als schade. Ich verstehe es natürlich, dass auch damit gewisse Ängste einhergehen, vor allen Dingen auch die Angst gegebenenfalls wegrationalisiert zu werden. Aber es geht eher anders darum. Es geht darum, die Ressourcen, die wir haben, nicht in repetitiven Aufgaben irgendwo verschwinden zu lassen, sondern die Ressourcen wieder darauf zu verwenden, zum Beispiel innovativ zu sein, innovativ zu denken. Und mit dem Ansatz finde ich das ein absolut klasse Thema.
Um nochmal ein bisschen den Bogen nach vorne zu spannen, gibt es aus Ihrer Sicht ein Rezept für Agilität und Innovationskraft? Oder muss letztendlich jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden und gehen?
Ganz klar, jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Alle Strukturen sind anders, die Voraussetzungen sind anders und vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ticken anders. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Kommunikation und Sinnhaftigkeit. Wenn man agil handeln will, wenn man Strukturen beschleunigen will, dann muss man natürlich, wie gesagt, alles auf die Probe stellen und alles analysieren. Ist das wirklich der Prozess, der für uns hilfreich ist oder verlangsamt er uns? Das ist zum Beispiel bei uns absolutes Credo. Jeder Prozess, der nicht funktioniert, wird rausgelegt und wird ersetzt. Wenn es neue Impulse sind, die aufs Erste erstmal gut aussehen, werden sie trotzdem dann rausgenommen, wenn sie uns verlangsamen. Aber vor allen Dingen die Kommunikation. Man muss sich natürlich zwangsläufig damit beschäftigen, dass Leute sich auch überholt fühlen können. Und das wäre schade, weil wir da unterwegs dann gute Leute verlieren würden. Und daher ist die Kommunikation das absolute A und O. Dann kommt dazu natürlich eine Fehlerkultur. Schnell sein, agil sein heißt auch Fehler machen und im besten Fall die Fehler dann schnell und agil auszumerzen durch eine Adaption oder eine Verbesserung. aber vor allen Dingen, dass man den Leuten zugesteht, auch Fehler zu machen. Ohne auch diese negative Energie, die im Zweifel dann entsteht, gibt es keine Verbesserung oder kann es nur Verbesserung ganz selten geben.
Ich glaube auch, das Thema Vertrauenskultur spielt hier eine ganz große Rolle, weil wenn ich das Vertrauen habe, dann lasse ich auch Fehler zu, probiere Dinge überhaupt erst aus. Und wenn diese Kultur nicht vorherrscht, dann wird es natürlich auch schwierig.
Ja, absolut. Ich bin natürlich immer ein bisschen vorsichtig. Manche sprechen auch von Unternehmensfamilie. Das halte ich nicht für den richtigen Begriff. Eine Familie hat man zu Hause, sondern es geht um diesen Teamgedanken, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch trägt, das Vertrauen hat, dass das Gegenüber eine gute Lösung findet oder aber das Gegenüber zu unterstützen bei der Lösungsfindung. Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiges Keyword.
Take-Home-Message.
Wir sind ein toller Standort. Wir haben viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich würde mich freuen, wenn wir als Branche wieder ein bisschen mehr Mut hätten, auch Risiken einzugehen oder ein gesundes Mittelmaß in der Bewertung zwischen Risiko und Chance zu finden und gleichzeitig natürlich dazu, dass sich die regulierenden Instanzen auch damit beschäftigen, dass wir eine heterogene Landschaft und Industrielandschaft sind und eine globale Lösung vor allen Dingen gestaltet, nur mit den ganz Großen macht es für die mittelständischen und kleinen Unternehmen sehr, sehr schwierig.
Vielen Dank.
Danke auch, hat Spaß gemacht.